Ingeborg lachte leise. Sie hatte das Samtkostüm von einer Nachbarin geerbt, die vor lauter Wirtschaftswunderschlemmerei aus dem Leim ging. Dass sie selbst im Zweifelsfall lieber an der Butter sparte als an Zigaretten, kam Ingeborg zugute. An ihrem Körper saßen die kaum getragenen Kleider wie eine zweite Haut. »Und ich weiß jetzt auch, warum du unbedingt selbst zur Bar willst.« Mit ihrem Glas, in dem die geviertelten Dosen Pfirsiche wie tote Fische schwammen, wies sie auf den Romeo, der immer noch malerisch an der Wand lehnte. Er füllte einer jungen Schauspielkollegin, der schönen Nina Adler mit ihren Wangenknochen wie Pflugscharen, ein Glas mit etwas Klarem, Wodka vermutlich. »Beeil dich besser. Du bist beileibe nicht die Einzige, die sich heute Nacht gern dem kleinen Ende ans Herz legen würde.«
»Klein ist er nicht«, bemerkte Ingeborg. »Und er heißt Ende? Ein Künstlername? Vielleicht sollte er es mit Anfang versuchen. Wir sind doch heute alle so scharf auf Hoffnungsvolles.«
»Sein Vater ist Maler«, sagte Lia, »und er schreibt.«
»Ruth hat gesagt, er versucht sich als Schauspieler.«
»Ja, wohl auch. Oder nicht mehr.«
Die abgebrühte Lia bekam etwas schüchtern Verzücktes wie ein Schulmädchen.
»Das, was er schreibt, ist ganz unvorstellbar possierlich. Schlecht natürlich, aber zum Liebhaben.«
»Hören wir damit auf«, sagte Ingeborg, die gern gefragt hätte, ob Lia auch das Geburtsdatum des jungen Mannes wisse, sowie den Ort und die Stunde. »Dass du mir alles Mögliche von ihm erzählst, während er nichts über mich weiß, ist nicht anständig.«
»Herrgott, Ingeborg! Sei nicht päpstlicher als der Papst!«
»Bin ich nicht. Ich bin nie sicher, ob hinter solchen Redensarten überhaupt eine Bedeutung steckt oder ob man stattdessen auch zwei Schellen hübsch klingeln lassen könnte.«
»Ingeborg, du bist unmöglich.«
»Das ist mir bekannt. Man lässt es mich gelegentlich wissen.« Sie sahen sich an, und die Heiterkeit verschwand aus Lias Gesicht, als hätte sie einen Schalter umgelegt.
»Wie sieht es beruflich bei dir aus? Hast du genügend Engagements?«
»Wann hat eine wie ich schon genügend Engagements?« fragte Ingeborg zurück. »Gerade hat es wieder den Anschein, als hätte ich mich mit jedem Intendanten Münchens zerstritten und müsste die Runde von vorn beginnen. Aber keine Sorge, beim Rundfunk mögen sie meine Stimme. Wenn man den Rest dazu nicht ertragen muss, gilt so ein Weibsteufel, der fast wie ein Mann klingt, ja als erotisch.« Ein junger Mann in einer Lodenjacke, von dem Ingeborg wusste, dass er Walter Sedelmeier hieß und am Volkstheater seinem Talent nicht entsprechende Deppenrollen spielte, näherte sich mit einem beladenen Teller, offenbar in der Absicht, sich zu ihnen zu gesellen. Lia pflückte ihm den Teller aus der Hand und wies ihn mit einem Schwenk des Ellenbogens an, sich zu trollen.
»Tut mir leid für dich«, sagte sie, als er zwischen Menschenwellen untergetaucht war. »Therese macht im Frühling etwas in Dresden. Ich könnte sie fragen...«
»Nein.« Ingeborg hob abwehrend die Hand. »Wer nicht will, der hat schon. Mich braucht niemand wie sauer Bier anbieten.« Lia seufzte.
»Dein Stolz in allen Ehren, aber ist der dir nicht manchmal lästig?«
Prüfend beugte sie sich über den Teller, wählte ein mit etwas weißem, unergründlichem gefülltes Schinkenröllchen und schob es sich in den Mund. Dabei spähte sie von unten herauf in Ingeborgs Gesicht.
»Teilst du wenigstens diese Köstlichkeiten mit mir?«
»Nein, auch nicht. Mein Beitrag zum heutigen Abend ist eine als Geschenk erhaltene Flasche Whisky, deren größten Teil ich vermutlich selbst trinken werde. Demzufolge fände ich es nicht richtig, wenn ich euch, die ihr wacker am Herd gewerkelt habt, eure Röllchen wegesse.«
»Ingeborg, du bist zu gut für diese Welt.«
»So könnte man es auch sehen. Die meisten Leute fragen mich allerdings, ob es in meiner Familie Geisteskrankheiten gibt.«